Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ägypten gilt ja als sowas wie der kulturelle Leuchtturm in der arabischsprachigen Welt. Aber was die Jugend da für neue Musik macht, das geht ja gar nicht.
Auf dem Konzert wurde das Lied mit dem Originaltext gesungen, in dem es um Alkohol und Haschisch geht. Nein, das geht zu weit. Alle Machanganat-Sänger dürfen nicht mehr arbeiten. Unsere Zusammenarbeit mit dieser Musikform ist zu Ende.
Das ist der sehr erboste Chef der Musikergewerkschaft in Ägypten. Die ist sehr mächtig und hat einfach mal entschieden, dass Live-Auftritte von Machanganat-Musikern ja nicht mehr möglich sein sollen, wegen entsprechenden Texten. Und das ist natürlich ein Problem, denn das ist derzeit mit Rap zusammen die populärste Musikform in Ägypten für die jüngeren Menschen. Und die sind sehr viele. Die machen 60% der Bevölkerung aus, die Leute unter 30. Und so sieht man, dass jetzt gerade ein Generationenkonflikt in diesem Land ausbricht, der über die Musik hinausgeht. Ich bin André Zanto, hallo, und diese Geschichte mitgebracht hat uns Hend Hussein, eine junge Reporterin aus Ägypten, die dort auch Machanganat-Musiker getroffen hat.
So klingt Machanganat. Elektronischer Musik mit ägyptischem Rhythmus und gerade sehr angesagt. Sogar in Hollywood, auch in der neuen Marvel-Verfilmung Moon Knight, läuft Machanganat. In Ägypten wird zu diesen Rhythmen seit der Revolution 2011 getanzt. Seitdem ist Machanganat einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Aber jetzt hat die Gewerkschaft der MusikerInnen in Ägypten erstmal den Stecker gezogen. Sie ist sehr mächtig und will Machanganat-MusikerInnen nicht mehr live auftreten lassen. Darunter leidet auch die Band Al-Sawarikh.
Wir haben es.
Einmal sagen sie, eure Texte sind nicht in Ordnung. Wenn wir unsere Texte ändern, dann sagen sie, die Musik ist nicht gut. Wir haben die Qualität unserer Musik verbessert und dann sagen sie, eure Stimme ist das Problem. Und jetzt sagen sie, ändert bitte mal euren Namen. Was soll das bitte sein? Unser Name geht die doch nichts an.
Das sagt Dodo. Zusammen mit Funky bildet er das Duo Al-Sawarikh aus Kairo. Beide verstehen die Gewerkschaft der MusikerInnen nicht mehr. Gegründet wurde die eigentlich mal 1942, um den KünstlerInnen in schwierigen Situationen zu helfen. Als erste im arabischsprachigen Raum, von Umm Kulsum, bis heute eine berühmte Sängerin in der Region.
Ja, Habibi. Ja, Habibi.
Heute spielt die Gewerkschaft der MusikerInnen in Ägypten komischerweise eher die Rolle eines Zensus. Denn für alle Live-Auftritte in Ägypten brauchen MusikerInnen vor jedem Konzert entweder eine Genehmigung der Gewerkschaft oder sie müssen Mitglied bei der Gewerkschaft sein. Für eine Mitgliedschaft muss man einen Test bestehen. Diese Grauzone nutzt die Gewerkschaft, um Live-Auftritte von MusikerInnen zu verbieten. Warum nur, fragt sich der Produzent Ahmad Ashraf. Auch bekannt als Molotow.
Was ist eigentlich euer Ziel von der Gewerkschaft? Ihr wollt, dass die Musikszene sicher wird? Niemand von diesen KünstlerInnen will die Regeln brechen. Niemand will was Falsches machen. Alle MusikerInnen wollen nur Spaß haben. Aber die Entscheidungen der Gewerkschaft vermitteln einen falschen Eindruck über die Kunst. Wenn man eine Gewerkschafts-ID braucht, um KünstlerIn zu werden, geht die Bedeutung der Kunst verloren.
Der 26-jährige Musikproduzent ist einer der berühmtesten MusikerInnen in Ägypten, der sowohl für Machanganat als auch Rap-KünstlerInnen produziert. Molotow ist eine wichtige Figur in der aktuellen Musikszene, die gleichzeitig großen Erfolg und viel Angriff erlebt. Doch der Angriff, den Musik heutzutage in Ägypten erlebt, passt nicht zur Geschichte des Landes. Denn Ägypten war immer ein Leuchtturm für Kunst im arabischsprachigen Raum. Viele KünstlerInnen sind über lange Zeit aus anderen Ländern nach Ägypten gezogen, weil sie dort eine große Chance auf Erfolg sahen. Die berühmtesten Filme, Serien und Musik auf Arabisch kommen aus Ägypten.
Middle East und North Africa.
Die Menschen im Nahen Osten und Nordafrika wissen, dass Ägypten ein Zentrum für Kunst ist. Nicht nur für die lokale Kunst, sondern für Kunst aus der ganzen Welt. Ägypten war das Hollywood der Region. Es war bekannt, dass die ÄgypterInnen und die ägyptischen Intellektuellen ein Bewusstsein für die Bedeutung von Kunst haben. Wie unterstützt man die Kunst? Wie spricht man über sie? Und wie soll man mit der Kunst umgehen oder nicht?
Sagt Jimmy Hood, ein Musikexperte, der seit Jahren aktiv in der Musikszene in Ägypten ist. Der Mitte 30-Jährige hat die Entwicklung der jungen Musikformen Mahreganat und Rap miterlebt und dazu beigetragen. Mit Trauer beobachtet er die aktuelle Kunstsituation in Ägypten. Denn erfolgreiche ägyptische MusikerInnen dürfen im eigenen Land nicht live spielen und treten stattdessen in anderen Ländern wie Saudi-Arabien auf.
Heute ist unser Image schlecht. Manche Menschen in Tunesien oder Algerien starten Kampagnen, um sich mit uns zu solidarisieren. RapperInnen sprechen in Sendungen über die ägyptische Musikszene. Zum Beispiel meinte der marokkanische Rapper El Gran Toto, er sei nicht in Ägypten und habe deshalb Freiheit in seiner Musik. Das ist ein großer Kontrast zur Geschichte Ägyptens. Wir sind jetzt der Witz der anderen, die sagen, schaut, wie Ägypten mit seinen SängerInnen umgeht. Die armen ägyptischen Sänger haben eine Person, die ihnen immer wieder mit schriftlichen Verboten droht.
Der Auslöser der Verbote der Gewerkschaft war ein Konzert im ägyptischen Stadion im Februar 2021, auf dem zwei Mahreganat-Sänger Omar Kamel und Hassan Shakush in einem Lied Haschisch und Alkohol erwähnt haben. Daraufhin hat der Leiter der Gewerkschaft und der klassische Musiker Hani Shaker Live-Auftritte von Mahreganat-MusikerInnen verboten und Folgendes in einer ägyptischen TV-Sendung gesagt.
Auf dem Konzert wurde das Lied mit dem Originaltext gesungen, in dem es um Alkohol und Haschisch geht. Nein, das geht zu weit. Alle Mahreganat-Sänger dürfen nicht mehr arbeiten. Unsere Zusammenarbeit mit dieser Musikform ist zu Ende. Die Musik, die sexuelle Andeutungen und unverschämte Texte hat, wird nicht akzeptiert. Wir wollen respektvolle Kunst. Das Singen von Mahreganat passt nicht zum Ruf und Bild Ägyptens.
Die Gewerkschaft der MusikerInnen macht sich Sorgen über den Einfluss der Mahreganat-Musik auf die Werte der ägyptischen Gesellschaft. Manche ÄgypterInnen haben auch Angst, dass ihre Kinder von den Texten im Mahreganat oder Rap negativ beeinflusst werden. Doch überzeugen diese Gründe den Musikexperten Jimmy Hood nicht. Denn es gibt bis heute viele Filme in der Geschichte des ägyptischen Kinos über Drogen, Alkohol und Erotik. Aus seiner Sicht sind Filme ein viel stärkeres Medium als Musik.
Ich weiß nicht, wo die Unhöflichkeit in den Liedern zu finden ist und wer Unhöflichkeit definiert. Schauen wir doch in unsere Geschichte. Seit den Zeiten der Mohammed-Ali-Straße, eine Straße voller Clubs im 19. Jahrhundert in Kairo, ist unsere Folklore voller unhöflicher Lieder. So sind wir aus den armen Vierteln. Meine Familie und die Nachbarn haben immer diese Lieder um Alkohol und Erotik gesungen. So sind wir.
Die Mahreganat-Sänger kommen aus armen Vierteln und singen in ihren Texten genau das, was sie erleben. Sie haben weniger Grenzen in ihrer Kunst und in den Texten, berichtet Funky vom Mahreganat-Duo Al-Sawarikh.
Die meisten Mahreganat-Sänger sind in bestimmten Vierteln aufgewachsen, in denen es keine Regeln gibt. Sie sind mit mehr Freiraum aufgewachsen. Sie schimpfen mit allen und reden mit allen ohne Hemmung, mit dem Vater, der Mutter, mit FreundInnen. So sind sie aufgewachsen. Und beim Gesang zeigen sie ihre Persönlichkeit in ihren Liedern. Ich mache unserem Sänger da keine großen Vorwürfe.
Doch diese Lebensrealität will die reiche Schicht, zu der auch Hani Shaker gehört, nicht mitbekommen. Denn das stört ihr Bild von Ägypten. Produzent Molotow und Musikexperte Jimmy Hood sehen darin eine klare Diskriminierung gegenüber den Mahreganat-MusikerInnen, die aus armen Vierteln kommen. Davon berichtet Jimmy Hood, der selber in einem armen Viertel in Kairo aufgewachsen ist.
Das ist eine strukturelle Diskriminierung gegenüber Sängern, die etwas Neues machen wollen und aus armen Vierteln kommen. Wenn euch unser Aussehen, unsere Texte stören, wenn euch Ägypten so sehr ekelt, weil wir Ägypten sind und euch nur die Menschen gefallen, die im reichen Guna leben und den Regeln folgen, dann entweder nehmt ihr uns alle mit in den Ferienort Guna und wir werden sauberer, oder ihr macht unsere Viertel schöner und damit wir auch was Schönes, damit wir etwas Menschliches sehen. So könnten wir auch schöne, romantische, kitschige Lieder singen wie ihr.
Nicht nur Klassismus, also die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft, spielt eine Rolle in den Entscheidungen der Gewerkschaft, sondern auch wirtschaftliche Faktoren. Ende 2020 wurden Auftritte von Rap-SängerInnen verboten, weil sie keine Musikinstrumente benutzten, sondern einen DJ oder USB-Sticks. Laut Gewerkschaft gefährdeten sie so die echte Musik in Ägypten. Maraganat und Rap sind heute die populärsten Musikformen in Ägypten. Anders als die Lieder der älteren Generationen, die vor allem um Liebe gehen, behandeln Maraganat und Rapmusik alle alltäglichen Themen. Deswegen können sich viele junge ÄgypterInnen mit der modernen Musik mehr identifizieren. Das führt dann dazu, dass die ältere Generation der klassischen SängerInnen Angst hat, plötzlich keine Arbeit zu finden, meint Molotow.
Als die ersten SängerInnen wegen ihrer Nutzung von USB-Sticks verboten wurden, habe ich gehört, dass es eigentlich daran lag, dass die InstrumentenspielerInnen sich beschwert haben, dass sie keine Arbeit auf Konzerten finden, weil die meisten Konzerte mit DJ oder USB-Sticks gespielt werden. Sie haben sich an die Gewerkschaft gewendet und um Hilfe gebeten. Daraufhin hat die Gewerkschaft andere Auftritte von Rap-Musikern verboten.
Die Verbote der Gewerkschaft sind nur ein Symptom von aktuellen gesellschaftlichen Fragen in Ägypten. Wie in den meisten ägyptischen Institutionen sitzen in der Gewerkschaft alte Menschen, die die neue Generation nicht versteht und sie unterdrückt. Darüber berichtet Funky, Mitglied der Musikband Al-Sawarir, die inzwischen als Rap-Gruppe auftritt, weil Maraganat immer noch nicht als Genre anerkannt ist.
Wenn ich zur Gewerkschaft gehe, singe ich als 20-jähriger junger Mann einem 60-Jährigen vor. Es ist unmöglich, dass er mich versteht. Er hat recht, er versteht mich wirklich nicht. Er hat viel in seinem Leben erlebt, aber am Ende singt vor ihm jetzt ein junger Mann etwas ganz Neues und Komisches für ihn. Er sagt mir, was sagst du, Sohn? Das verstehe ich nicht, dafür bin ich zu alt. Deswegen brauchen sie junge Menschen in der Gewerkschaft, die uns und unsere Texte verstehen, nicht die, die dafür zu alt sind.
Juristisch ist die Situation eigentlich klar. Die Gewerkschaft darf niemand verbieten, in der Öffentlichkeit zu spielen, urteilte ein Gericht. Die Verbote der Gewerkschaft sind illegal. De facto bestehen sie aber oft weiter oder sorgen zumindest für Unsicherheit. Deswegen sind heutzutage die meisten Menschen in Ägypten lieber vorsichtig.
Ich habe das Gefühl, dass die Entscheidungen der Gewerkschaft auch Autorität symbolisieren sollen. Wir sollten immer das Gefühl haben, dass es einen Polizisten in unseren Köpfen gibt. Es gibt jemanden in unseren Köpfen, der uns überwacht und uns Angst macht und nicht will, dass wir das tun, was wir tun wollen. Und dafür muss es keinen Grund geben. Hauptsache, du bist immer bedroht.
Auch wenn die Gewerkschaft der MusikerInnen in Ägypten das Genre Maraganat bis heute nicht offiziell anerkannt hat, dürfen einige KünstlerInnen inzwischen wieder live spielen. Andere bleiben verboten. Die Gründe werden nicht transparent kommuniziert. Wie es weitergeht, ist umstritten. Manche KünstlerInnen glauben, dass die Verbote sich wiederholen werden. Manche hingegen glauben, dass die Gewerkschaft ihre Glaubwürdigkeit verlieren wird. Wie Dodo von der Band Al-Sawarir.
Jetzt wissen wir, dass der Leiter der Gewerkschaft einfach seinen eigenen persönlichen Interessen dienen will. Deswegen schenke ich den Entscheidungen der Gewerkschaft keine Aufmerksamkeit mehr. Ich will nicht mal ihre Meinung zu unserer Musik hören. Die Gewerkschaft hat die Kontrolle über Maraganat-Musik verloren. Die ganze Generation liebt Maraganat. Wer ist dann jetzt das Problem? Die Gewerkschaft. Und deswegen werden ihre Chefs durch andere Menschen ersetzt, die Maraganat gut finden.
Das sieht der junge Musikproduzent Molotow genauso. Doch hofft er gleichzeitig darauf, dass die Gewerkschaft ihrer ursprünglichen Aufgabe, die MusikerInnen zu unterstützen, künftig wieder leistet.
Es sollte mehr Liebe und Unterstützung zwischen uns geben und statt uns zu verbieten, sollten wir zusammenarbeiten. Auch Henny Shaker kann mit uns singen. Wir könnten euch die Tür zeigen, weil wir die Zukunft sind. Wir sind die jungen Menschen, wir sind, was kommt, nicht ihr.
Wir haben es schon gehört, eben diese Auftrittsverbote sind nur ein Symptom für aktuelle gesellschaftliche Fragen in Ägypten. Und darüber wollen wir jetzt noch mehr hören von unserer Korrespondentin in Kairo, Anna Osius. Frau Osius, Sie sind ja seit 10 Jahren ungefähr in Ägypten unterwegs. Wie würden Sie denn die Entwicklung beschreiben, die dieses Land gerade geht? Wird es wirklich immer ungemütlicher, sich frei auszudrücken?
Ja, das wird es in der Tat, kritisieren Menschenrechtsorganisationen hier immer wieder. Es geht wirklich um alle Bereiche des öffentlichen Lebens, also um Pressefreiheit, um Meinungsfreiheit, um Freiheit in der Kunst und in der Kultur und auch Freiheit in den sozialen Netzwerken. Ägypten wird ja sehr autoritär regiert und es gibt zahlreiche Gesetze, die die Beschränkungen in den Medien und auf sonstigen Plattformen regeln, strenge Mediengesetze. Reporter ohne Grenzen kritisiert, dass die Möglichkeiten für die Presse in Ägypten als Journalist zu arbeiten sehr eingeschränkt sind. Ägypten steht auf der internationalen Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 168 von 180 Plätzen. Also laut Reporter ohne Grenzen eines der Länder mit den meisten inhaftierten Journalisten, die teilweise jahrelang ohne Urteil oder Anklage festgehalten werden. Soziale Netzwerke sind auch betroffen. 2017 wurden hier fast 500 Webseiten, Netzwerke verboten. Human Rights Watch sagt, die Überwachung von Seiten des Staates, die sei wirklich massiv. Auch Dinge wie zum Beispiel WhatsApp-Telefonate sind in Ägypten nicht mehr möglich momentan. Ja, und für Kulturschaffende, für Künstler, für Autoren greift wirklich ein weitreichendes Zensursystem, heißt es. Also absolute Tabuthemen, das sind Religion, Sex und eben auch Politik. Alle Veröffentlichungen müssen den Zensurbehörden vorgelegt werden. Und einige bekannte Köpfe mussten bereits das Land verlassen, sei es der Satiriker Bassem Youssef oder auch bekannte Buchautoren oder Schauspieler, die jetzt in den USA leben. Das alles kritisieren Menschenrechtsorganisationen hier massiv, was die Lage in Ägypten betrifft.
Das bedeutet, wenn man als normaler Mensch, der jetzt nicht ein Kopf der Medien ist, etwas schreibt in einem sozialen Netzwerk auf Facebook oder so weiter, dann kann man dafür schon belangt werden?
Das wird immer im Einzelfall geprüft und es hängt natürlich sehr stark von dem Hintergrund und von der Gesamtsituation ab. Aber tatsächlich ist es so, dass die Überwachung, das kritisieren hier Menschenrechtsorganisationen eben sehr, doch sehr ausgeprägt ist, in alle Bereiche geht und dass eben auch Internetplattformen da durchaus kontrolliert werden.
Und es gibt ja da durchaus viel zu kontrollieren, denn die ägyptische Gesellschaft ist eine sehr junge. Ich habe mal geschaut, 100 Millionen Menschen leben inzwischen in Ägypten, rund 60% sind jünger als 30. Und da kann man sich ja vorstellen, dass da durchaus einiges an Äußerungen passieren, die durchaus anecken können, so will ich es mal beschreiben, bei den Älteren. Wir haben das mit der Musik gehört eben gerade. Gibt es da auch andere Bereiche, wo sowas passiert?
Ja, natürlich. Vor allem eben im politischen Bereich. Sehr eindrucksvoll konnte man das nach dem sogenannten arabischen Frühling 2011 sehen, wo ja die Jugend massenhaft auf die Straße gegangen ist und Freiheit gefordert hat. Unter anderem eben auch freie Meinungsäußerung. Sehr bekannt war da die 6. April-Bewegung. Ich habe persönlich damals mit einigen Anhängern gesprochen, sie interviewt. Und einige davon sind eben später auch im Gefängnis gelandet, weil sie eben angeeckt sind, weil sie als junge Menschen ihre politische Meinung in diesem Land gesagt haben. Und viele sagen auch, dass eigentlich in der Endphase vom alten Diktator Hosni Mubarak hier das Arbeiten und das Kritisieren und auch die Meinungsäußerungen leichter waren oder es leichter möglich war, eben seine Meinung zu sagen, als das heute der Fall sei. Sie sagen es, Ägypten hat unglaublich viele junge Menschen, das Land hat ein unglaubliches Potenzial, aber dazu braucht es eben vor allem auch gute Bildungssysteme. Und wir reden in Ägypten immer noch von einer geschätzten Analphabetenrate von etwa 40%. Staatliche Schulen gelten Beobachtern zufolge wirklich als katastrophal und gerade deshalb tun die ägyptischen Eltern, vor allem der Mittelschicht, alles dafür, dass ihre Kinder auf teuren Privatschulen bessere Bildung erhalten, im Ausland studieren können, auch im Ausland arbeiten können. Deutschland ist da immer sehr beliebt. Und mir sagte ein Ägypter, ja, der Staat hat es eigentlich geschafft, dass wir Eltern Angst um unsere Kinder haben und dass wir sie auch daran hindern, sich öffentlich zu äußern, in sozialen Netzwerken sich zu äußern, politisch aktiv zu werden, weil wir eben Angst haben und weil wir eine Zukunft für unsere Kinder wollen und sie nicht im Gefängnis besuchen wollen.
Das ist dann die Realität, die einigen droht, im Gefängnis zu landen.
Ja, die Strafen können durchaus hoch sein. Es gibt hier Gesetze, die all das regeln, also zum Beispiel ein Gesetz gegen die Verbreitung von falschen Nachrichten. Wobei, und das kritisiert zum Beispiel Reporter ohne Grenzen massiv, es natürlich im Auge des Betrachters liegt, welche Nachrichten dann falsch sind und welche nicht. Auch Gesetze gegen die Gefährdung von Staatssicherheit, Gesetze gegen die Unterstützung von Terrorismus. Wobei natürlich auch da die Frage ist, ob jeder politische Kritiker direkt ein Terrorist ist. Auch da ist Interpretationsspielraum und das sei eben der Trick, sagen Menschenrechtsorganisationen. Und es gibt auch Gesetze zum Beispiel gegen Moralverstöße, also zum Beispiel durch zu freizügiges Auftreten, Posten von sich selbst in zu freizügiger Pose oder vermeintliche sexuelle Handlungen, homosexuelle Handlungen stehen unter Strafe und all das kann zu Gefängnis führen. Amnesty International kritisiert massiv die Zustände in den Gefängnissen, also die Menschenrechte würden eigentlich schon bei der Festnahme nicht respektiert. Es gibt Berichte von Folter, die uns immer wieder erreichen. Angehörige würden nicht informiert, Menschen verschwinden einfach und eben das Leben im Gefängnis dann, das sei auch alles andere als menschenwürdig. Ja, und besonders hart ist das von Menschenrechtsorganisationen hier immer wieder kritisierte, ja, sogenannte Rotationsprinzip. Sprich, politische Aktivisten erhalten eine erstmal recht überschaubare Haftstrafe, zum Beispiel 5 Jahre für ein Vergehen und kaum sind sie wieder frei, werden sie dann wieder verhaftet für ein neues Vergehen und erhalten erneut 5 Jahre Haft. Und so werde hier systematisch versucht, auch Menschen zu brechen.
Trotz allem ist ja Ägypten weiterhin ein sehr lebendiges Land. Es ist jetzt nicht China, wo halt wirklich sehr viel wegzensiert wird und eigentlich kaum noch Zivilgesellschaft etc. und freie Presse möglich ist. Nur so war ja letztlich auch die Revolution 2011 in Ägypten möglich, dass da eben eine kritische Masse zusammenkam. Aber so groß ist der Druck jetzt noch nicht, oder?
Naja, wir wissen das nicht. Fakt ist, Ägypten steckt aktuell in einer sehr heftigen Wirtschaftskrise. Das Pfund wurde abgewertet, die Lebensmittelpreise sind deutlich gestiegen. Und man hat schon den Eindruck, dass sich die Regierung jetzt Sorgen macht, auch durch die weltweite Versorgungskrise mit Weizen. Ägypten hat bislang rund 10 Millionen Tonnen Weizen jedes Jahr aus Russland und der Ukraine importiert. Und natürlich besteht die Gefahr, dass die Menschen, wenn es um Versorgung und um Lebensmittel geht, dann doch auf die Straße gehen, wenn das gefährdet ist. Deshalb scheint es bei der Regierung jetzt so eine Art Umdenken zu geben. Es wurde hier der sogenannte nationale Dialog ins Leben gerufen. Der soll jetzt bald beginnen. Und tatsächlich sollen da Menschen der verschiedenen Gruppen an einen Tisch geholt werden. Also auch Oppositionelle, die bis vor kurzem im Gefängnis gesessen haben. Zum Beispiel auch von der 6. April-Bewegung sollen da an einen Tisch geholt werden. Angeblich soll die zivile Gesellschaft belebt werden, Parteien sollen wieder aktiviert werden. Also sollte es tatsächlich zu diesem Richtungswechsel kommen und es sich hier nicht nur um Propaganda handeln, dann zeigt das, so sagen Beobachter, dass die Regierung vielleicht eben doch angesichts der momentanen Wirtschaftskrise ein bisschen kalte Füße bekommen hat, dass der Unmut in der Bevölkerung wachsen könnte. Brotunruhen hat es in Ägypten ja tatsächlich schon häufiger gegeben.
Vielen Dank, Anna Osius aus Kairo.
Dankeschön.
Und in der nächsten Folge hier im Weltzeit-Podcast geht es um George Clooney, Tequila und Mexiko. Den Rest finden Sie selbst heraus. Ich bin André Zanto, bis dahin.